Radio. Beratung.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Domradio-Beratung. Heute rund ums Thema Mythos Wald, Entspannungsoase, Medizinschrank und Abenteuerspielplatz. Das alles kann der Wald nämlich sein. Die Wurzeln in der Unterwelt, die Krone im Himmel. Um Bäume ranken sich nicht nur viele Mythen und Geschichten und Sagen, ob in der Bibel oder bei den Griechen, bei den Kelten oder Germanen. Der Wald ist auch eine Entspannungsoase. Die Kinder, die lieben es, durch den Wald zu stromern. Die erleben dort Abenteuer, aber auch Erwachsene erholen sich beim Spaziergang, beim Sport oder können sich wunderbar zwischen zwei Bäumen in die Hängematte legen. Und Bäume bieten auch medizinische Wirkstoffe, die Menschen heilen können. Das alles sind Themen heute in unserer Beratungssendung. Mensch und Baum, die haben seit Urzeiten eine ganz besondere Verbindung, denn ohne sein Holz gäbe es ja weder Lagerfeuer noch Gitarre. Für Kinder ist der Wald ein riesiger, ein kostenfreier Abenteuerspielplatz und auf der ganzen Welt ranken sich Mythen um die außergewöhnliche Kraft der Bäume. Über alte Geheimnisse, über neue Entdeckungen rund um Baum und Wald spreche ich heute mit meinem Gast, mit Landschaftsarchitektin und Gartentherapeutin Claudia Vogelsang. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag an alle.
Frau Vogelsang, was glauben Sie, woran liegt es denn, dass uns Bäume so berühren?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind seit Urzeiten existenziell mit ihnen verbunden. Das fängt schon damit an, dass ihr Laub die grüne Lunge für uns die Luft zum Atmen bringt. Ihr Holz sorgt seit Urzeiten dafür, dass wir in unwirtlicher Umgebung nicht erfrieren. Wir haben ein trockenes, warmes Holzhaus, ein Dach über dem Kopf. Und ja, mit dem Feuer konnte man dann auch das Kochen erfinden und dann schmeckt natürlich alles viel besser. Man kann viel mehr verschiedene Sachen wirklich genießen. Und dann ist da noch diese Unverrückbarkeit der Bäume, ja? Also, dass die wirklich einfach nur da sind über unendlich lange Zeit und das hat was sehr Beruhigendes.
Es sei denn, sie werden gefällt, das ist dann manchmal sehr beunruhigend. Das passiert natürlich auch leider immer wieder, gerade wenn ein Baum schon ewig lange da ist und dann nicht mehr da ist, das bedrückt die Menschen, oder?
Das stimmt, aber wir kommen später auch noch drauf zu, es gibt Leute, die sich darum kümmern, gerade alte Bäume auch zu erfassen, fotografisch zu erfassen. Und da sieht man, wie oft ein sehr großer, liebevoller Aufwand betrieben wird, dass es eben doch noch weitergeht.
Aber das ist ja noch nicht der ganze Zauber, oder?
Nein, das wäre zu wenig. Also Bäume sind ja auch in ihrem ganzen Habitus, also ihrem Körper, was Einzigartiges dahingehend, dass sie eben ihre Wurzeln unter der Erde haben. Dann, so wie wir Menschen, ihren Stamm auf der Erde und wir die Füße auf der Erde. Und dann sind sie aber mit der Krone im Himmel, ne? Also das heißt, die verbinden verschiedene Daseinsformen. Also wenn man jetzt überlegt, so die Neandertaler, die hatten ja noch nicht so den Überblick wie wir heute, wie das so funktioniert mit der Welt. Für die war das dann wirklich, der Baum war der Mittler, die Verbindung zwischen Unterwelt, unserer Welt und dem Himmel.
Also der Baum steht mittendrin und hat Teil an allem.
Ja.
Eine spannende Vorstellung.
Und witzigerweise, die Germanen, die hatten einen bestimmten Baum, die Yggdrasil, das war die Weltenesche in der nordischen Mythologie. Und sie wird auch der Marsbaum genannt, weil da, wo die Krone zu Ende ist, sozusagen, da ist dann die Welt zu Ende. Ne? Und das finde ich irgendwie auch eine sehr, sehr witzige Sache. Und der Stamm bildet die Weltachse, also Ars Mundi. Und ja, letztendlich die immergrünen Blätter sind dann wieder auch ein Symbol der Unsterblichkeit.
Diese Geschichte ist nur eine von vielen Mythen. Also ich würde gern schon noch so eine andere hören.
Ja klar. Also es gibt zum Beispiel den Baum der Hesperiden, wo die goldenen Äpfel drauf wachsen, die Götter essen müssen, damit sie unsterblich bleiben. Dann gibt es natürlich den berühmten Apfelbaum in der Bibel, den Baum der Erkenntnis und netterweise auch den Feigenbaum, der so freundlich war, ganz große Blätter zu produzieren, nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und im asiatischen Raum gibt es die Pappelfeige. In der indischen Mythologie spielt sie eine große Rolle. Nach buddhistischer Überlieferung hat Siddhartha Gautama hier unter so einer Pappelfeige sitzend seine Erleuchtung gehabt.
Also Bäume spielen immer wieder eine Rolle. Und ich habe auch mal gehört, dass genau dieser Baum angeblich heute noch existiert, ja, von dem Sie gerade gesprochen haben.
In gewisser Weise ja, also nicht so ganz. Also es gab natürlich auch schon immer Konkurrenzen zwischen verschiedenen Religionen und damit verbundenen Machtstrukturen. Und der ursprüngliche Bodhi-Baum wurde von einem späteren Herrscher gefällt. Aber es ist historisch belegt, dass jemand von diesem Baum einen Ableger gemacht hatte, der im 3. Jahrhundert vor Christus nach Sri Lanka gegangen ist, in die damalige Königstadt Anuradhapura. Und von diesem Baum wurde dann wiederum ein Ableger genommen, um an den ursprünglichen Ort neu diesen Bodhi-Baum zu pflanzen.
Und Sie selber können ja vielleicht während der nächsten Musik auch mal überlegen, ob es einen Baum gibt, der Ihnen besonders viel gibt, der Ihnen wichtig ist und den es schon gibt, seit Sie auf der Welt sind und dem Sie immer wieder begegnen. Falls Sie jetzt auch einen Baum vor Augen haben, der Ihnen besonders gut gefällt, muss ich sagen, ich muss ein bisschen länger überlegen, weil es gibt viele Bäume, die ich mag. Aber ganz besonders mag ich den, der vor dem Schlafzimmer ist, sodass man aus dem Bett richtig in die Bäume gucken kann, die Vögel drin sieht, die Eichhörnchen dran hochklettern sieht. Das sind schöne Orte, die man selber ja genießen kann, wo man selbst auch schöne Entspannungsgefühle halt hat. Liegt es denn daran, dass Bäume grundsätzlich ja größer und höher werden, dass sie kulturübergreifend so im Zusammenhang mit Gott oder auch mit höheren Mächten gesehen werden, Frau Vogelsang?
Also die Größe spielt sicher eine Rolle. Aber ich denke, der Umstand, dass die Bäume viel älter werden als Menschen, also quasi ewig da sind, ne? Also Hartholzbaumarten wie Buche oder Eiche, aber auch Linden können bis zu 500 Jahre alt werden. Und das heißt, wenn ein Mensch geboren wird und klein ist und unter dem Baum spielt und dann ist er groß und dann wird er alt und kann immer noch seinen Enkeln erzählen, diesen Baum gab es schon, als ich Kind war. Und dieses Enkelkind wird auch groß und erwachsen und alt und kann es seinen Enkelkindern erzählen, dann ist das so ein Gefühl von Unendlichkeit.
Also, das verbindet auch, ne?
Die Generation, das verbindet in dem die Generation Fall. Und das hat eben diesen Aspekt des Göttlichen, weil ja Götter sterben ja halt auch nicht, ne?
Also Bäume, ja, sind... verbinden uns Menschen auch miteinander. Zum Beispiel in der Bibel, da gibt es ja also auch einige Bäume, die vorkommen. Nicht nur der Baum der Erkenntnis, über den wir eben schon gesprochen haben, sondern der Olivenbaum, der wird oft erwähnt.
Ja, genau. Ja? Als Symbol. Also Bäume sind oft Symbole. Man sagt ja auch ein Stammbaum, ne? Von der Familie oder so. Und da ist es eben ein Ölzweig, den die Taube bringt, um das Ende der Sintflut anzuzeigen. Und Olivenbäume haben auch ganz, ganz viel, was sie den Menschen geben können.
Also es ist ja auch so erwähnt, dass Jesus seine letzten Stunden auf dem Ölberg verbringt. Da nimmt man an, dass es ein Olivenhain war.
Ja.
Und bis heute verabreicht man ja den Menschen im Sterbesakrament die letzte Ölung. Das habe ich von Ihnen schon gelernt.
Ja.
Also es gibt viele Gleichnisse, die sich auf Bäume beziehen. Und dazu gibt es auch eben zu unserem Thema Mythos Wald ein Buch Mythos Baum. Da geht es auch um Geschichte und Brauchtum. Da sind so Baumporträts drin.
Ja, das finde ich ganz spannend, weil es... weil es zum einen eben erzählt, was so ein Baum braucht und wie er botanisch einzuordnen ist und dann aber auch ganz viele schöne Hintergrundgeschichten und was man eben noch so damit machen kann. Und es ist ein toller Schmöker und sehr inspirierend für alle Leute, die gerne draußen sind.
Ist das denn so von A bis Z? Kann man da jetzt zum Beispiel Olivenbaum nachschlagen?
Mal gucken. Also ich glaube schon.
Also da stand drauf Z wie Zitrone,
Ölbaum,
da ist tatsächlich der Ölbaum drin.
Ölbaum. Die bildgewordene Geduld, Wiege des Ölbaums. Als alte Bilder.
Also auch ein Baum, der sehr, sehr alt werden kann.
Oh ja, der Olivenbaum kann 1000 Jahre alt werden.
Ja. Also viele,
echt verrückt.
Viele Bäume sind dort vorgestellt mit
also,
Geschichte.
Der Olivenbaum hat sogar was andere Bäume nicht haben. Wenn Sie jetzt weil wir vorhin davon sprachen, Bäume sterben und das ist dann traurig. Wenn Sie einen ganz alten Stamm haben, der nichts mehr hergibt, dann können Sie aus der Wurzel des gleichen Stammes ein Stück rausnehmen und es aufpfropfen, so wie man Obstbäume veredelt. Und dann wächst der neu. Also das ist ganz was Tolles, Besonderes.
Das ist spannend. Oliven und Öl sind ja ganz profan betrachtet ja auch nicht ohne. Die schmecken doch einfach auch sehr lecker. Also ich stelle mir gerade so auf so einem schönen Weißbrot so ein bisschen Olivenöl vor. Gerade in der mediterranen Küche kommt das oft vor.
Ja, das haben wir gemeinsam mit den alten Griechen und Römern. Aber die Methode der Ölgewinnung war damals eine ganz andere und der Geschmack eben auch. Also Und ja, die waren sehr verrückt nach Öl. Also Horaz schwärmte, dass er Oliven jeder anderen Köstlichkeit vorziehe und die geschäftstüchtigen Römer haben den Handel mit Olivenöl bereits als enorm wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Also es wurden Einfuhr- und Ausfuhrzölle erhoben und Libyen zum Beispiel musste unter Julius Caesar einen Tribut von 3 Millionen Pfund Öl an die ewige Stadt bezahlen. Ja, das ist schon ein Päckchen, ne? Also natürlich auch, weil es wirklich ein extrem gesundes Pflänzchen beziehungsweise
also
das Öl
ist. Olivenöl, weiß ich, habe ich zum Beispiel benutzt, um Babys zu pflegen. Das wurde ein bisschen in die Badewanne reingeschüttet zum Beispiel.
Ja,
Ist das sehr, sehr pflegendes Öl, aber es soll auch noch andere Wirkungen haben, oder?
Ja, es hat positive Wirkung auf Herz-Kreislauf, hilft gegen dieses sogenannte metabolische System. Also das ist diese unglückliche Kombination von Übergewicht, Diabetes, Arteriosklerose, Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel. Wobei jede einzelne Krankheit die andere jeweils fördert und und da kann das Olivenöl eben sehr gut auch präventiv wirken oder unterstützend.
Dann bleiben wir doch mal noch mal dabei. Wenn ich es so richtig weiß, dann wurden doch auch damals Lampen mit Öl befüllt.
Ja.
Also wären dann ohne Olivenbaum bei der Entstehung des Römischen Reiches sozusagen in jeder Hinsicht die Lichter schnell ausgegangen?
Ja, in gewisser Weise schon. Also für die Lampen wurde natürlich nur die letzte Pressung benutzt, ne? Also das ist nicht mehr lecker. Aber bis ins 12. Jahrhundert vor Christus hat man schon das Olivenöl genutzt. Aber da haben sie das noch gar nicht verstanden, dass Olivenöl eigentlich auch gesund ist. Also die Ägypter haben das wirklich nur für die Beleuchtung ihrer riesigen Tempel. Ja? Also die haben ja den Gott Ra, den Gott des Lichts, angebetet, den Sonnengott. Und da brauchten die natürlich viel Licht. Und da haben sie dann 2750 Hektar Land nur mit Oliven bepflanzt, damit sie ihre Tempel immer schön hell halten konnten. Und beim Tod von Tutanchamon wurde tatsächlich ihm ein Kranz aus Ölzweigen ins Grab gelegt. Den gibt es heute noch im Ägyptischen Museum.
Also der Ölbaum, nicht nur in der Bibel von Bedeutung und auch für uns heute noch, können wir den Olivenbaum also erfahren, wenn wir den Olivenöl auch schmecken und zu uns nehmen. Und es sollen bestimmte Pflanzen, bestimmte Bäume auch heilende Kräfte haben und darum geht es gleich in der Domradio-Beratung. Wir wollen mal über den Medizinschrank sprechen. Wir haben gesehen, die Wirkmacht der Beziehung zwischen Mensch und Baum, die ist ja in Mythen vieler Länder und Religionen vorhanden. Aber auch im Hier und Heute zeigen Blatt, Frucht und Rinde ihre existenzielle Kraft. Also sie sind Wirkstofflieferanten in der Naturheilkunde. Also das weiß man ja von früher eigentlich schon, dass man Kräuter gesammelt hat, die hilfreich sind. Ne? Claudia Vogelsang ist zu Gast hier in der Beratung. Also die Verfechter, die berufen sich so auf meist jahrhundertealte Erfahrungen. Ne?
Ja, das ist so. Es gibt aber auch was Neues.
Und zwar?
Zwei Dinge. Waldbaden und die sogenannte Gemotherapie.
Fangen wir mal mit der Gemotherapie an.
Die Gemotherapie beruht auf einer Überlegung, dass Sprossen, also das ist die gleiche Überlegung wie bei der systematischen Anzucht von irgendwelchen Keimen, ne? Sojasprossen oder irgendwas anderes. In dem Moment, wo sich eine Pflanze entwickelt, muss sie, damit sie wachsen kann, ganz, ganz viele Nährstoffe parat haben. Also aktiviert die ganz viele Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe. Und das ist sowohl beim Keim wie auch bei der Knospe. So, und jetzt ist die Gemotherapie, nimmt eben diese Knospen, wenn die Bäume und Sträucher anfangen, dass die Knospen anschwellen, dann werden diese Knospen gepflückt und dann werden daraus diese Nährstoffe und die Heilmittel daraus entwickelt.
Also klingt irgendwie erstmal logisch, aber wie kommt man denn darauf?
Ja, weiß ich auch nicht. So eine Art Heureka muss das gewesen sein bei dem belgischen Arzt Paul Henry. Der hat in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gelebt und war ein sehr begeisterter Naturfreund und hat sehr, sehr viel auch beobachtet in der Natur. Und dann kam er auf die Idee, nannte das aber Phytoembryotherapie.
Klingt ein bisschen seltsam.
Mhm. Ja, langsam, langer Name und schwierig zu merken.
Ja, aber das Wort Embryo da drin verstehe ich auch nicht so ganz.
Ja, weil er meint, Embryo ist halt sozusagen das embryonale
Knospe.
Daseinsform des Blattes, ja, also die Knospe. Und der französische Kollege Dr. Teto hat dann das in seiner weiterentwickelt und das dann Gemotherapie genannt. Und das klingt gefälliger, sage ich jetzt mal, ne? So. Und in der Gemotherapie wird das eben meistens eingesetzt, um reinigend und ausleitend und regulierend zu wirken. So auch tatsächlich im Kontext von Infektionen oder als Begleitung von Antibiotikatherapie. Aber die Methode ist noch sehr jung. Es gibt auch kaum Bücher darüber.
Also eines liegt da, Gemotherapie, die Kraft der Knospe. Mich interessiert natürlich, bei was kann einem denn die Knospe helfen?
Oh, das gibt es ganz viel. Also zum Beispiel Cholesterinsenkung bei Knospen von Ölbäumen. Hatten wir ja heute schon, die Ölbäume. Und dann die Linde zum Beispiel kann helfen gegen Angst, Nervosität, Lampenfieber, aber auch bei Essstörungen. Oder Sie haben das jetzt hier geteilt nach verschiedenen Beschwerdebildern und haben aber vorne einzelne Pflanzen auch vorgestellt, gerade wenn man jetzt nochmal die Linde nimmt.
Aber also daran ist jetzt anders als bei anderen Büchern, wo man sagt, diese Pflanze hat diese Heilwirkung, diese Pflanze hat diese Heilwirkung. Es geht nur um Knospen. Um Knospen, genau. Ganz unterschiedlicher Bäume aber.
Ja, genau. Und dann sind hier so Fotos und sieht man hier die Winterknospe, da passiert noch nichts. Und wenn die so gerade ihre grünen ersten Zipfelchen zeigen, dann ist der richtige Moment, dass man die pflückt. Aber es ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren, dann die Nährstoffe daraus zu ziehen. Da ist zwar auch eine Anleitung, wie man das macht. Glücklicherweise kann man aber auch einfach in die Apotheke gehen und sich entsprechende Medikamente besorgen. Trotzdem finde ich es sehr, sehr spannend.
Also das heißt, die gibt es schon auf dem Markt, diese
Knospenpräparate,
sage ich mal.
Gibt es auf dem Markt, aber trotzdem finde ich das immer schöner, wenn man eine eigene Selbstkompetenz hat und weiß, wie und was. Ich glaube schon, dass wenn man das Hintergrundwissen hat, dann hilft man in gewisser Weise seinem Körper auch mit in die richtige Richtung sich zu entwickeln.
Also Knospen, also Wirkstoffe in einer Knospe von einem Baum kann man ja sich nutzbar machen. Aber jetzt kommen wir auf das andere Thema, was Sie eben angesprochen haben, und zwar Waldbaden. Also Waldbaden klingt für mich als erstes mal wie, ich stelle die Badewanne in den Wald. Das ist es aber nicht.
Nein, das ist es überhaupt nicht. Aber stellen Sie sich doch mal vor, Sie gehen schwimmen und gehen so richtig unter Wasser. Ja, so ganz und gar umgeben von Wasser. Und wenn wir in den Wald gehen, sind wir ganz und gar umgeben von Wald. Und das Tolle ist, dass der Wald, das hat man jetzt rausgefunden, dass die Bäume eine bestimmte Form der Kommunikation haben. Also dass dieses www.waldweite-Wurzelnetz-System, das weiß man inzwischen schon länger, dass die Bäume auch auf der Ebene kommunizieren. Aber manchmal dauert das zu lange. Und dann haben die Duftstoffe entwickelt. Und die schweben dann so da durch den ganzen Wald. Und dann ist man wirklich im ganzen Körper auch von diesen Duftstoffen umgeben. Das ist ja auch, die Luftfeuchtigkeit ist höher. Ne? Also es sind ganz andere Gerüche. Man badet mit allen Sinnen letztendlich in diesem System Wald.
Also man riecht, man kann fühlen, hören, alles Mögliche. Das Waldbaden wurde in Japan erfunden, kann man nicht so sagen. Wahrscheinlich eher die Japaner sind so verrückt, das wissenschaftlich zu erforschen, sage ich mal ganz salopp.
Ja, das ist wohl so. Also die wollten dann einfach wissen, ist das jetzt nur subjektive Wahrnehmung oder kann man da wirklich was mitmachen? Und die sind hingegangen und haben Leute in den Wald geschickt, haben ihnen vorher Blut abgezapft, haben sie dann ganz gemütlich eine Stunde durch den Wald laufen lassen, haben ihnen dann nochmal Blut abgezapft und haben dann am Ende nochmal Blut abgezapft. Und haben dann also festgestellt, dass die Immunstoffe um 50, teilweise 70% höher gegangen sind. Und das Interessante war, das hat angehalten. Also das hat angehalten bis zu einem Monat. Und auf dem gleichen Level ist es mindestens eine Woche geblieben. Das heißt, wenn man jeden Sonntag einen schönen Waldspaziergang macht, hat man enorm viel für seine Gesundheit getan. Man muss dabei gar nicht rennen, hüpfen oder irgendwas. Es reicht, ganz gemütlich und entspannt durch den Wald zu gehen und sich in aller Ruhe alles anzuhören. Und
aber man sollte sich im Wald auch bewegen oder reicht es, wenn ich auf einem Baumstumpf sitze und so ein bisschen Sonne tanke? mich entspanne?
Das würde ich unter passive Landschaftstherapie abbuchen. Also das ist aber auch gut und richtig. Man muss schon auch sich ein bisschen Zeit nehmen, ne? So für sich selber und zu sich selber kommen. Auch das hilft beim Baum.
Also wenn ich 2 Stunden im Wald spazieren gehe, dann waldbade ich.
Ja.
Das ist,
ohne Badehaube.
Und das ist natürlich noch einfacher als diese Gemotherapie, diese Geschichte mit den Knospen. Ich kann ja ganz einfach was für meine Gesundheit, fürs Wohlbefinden tun. Aber ist dieses Waldbaden nicht doch eher so eine Art Wellness als eine Heilmethode?
Nein, das ist richtig krass. Also da hat sich ein Biologe mit beschäftigt, der Clemens Awey, der hat nachgewiesen oder auch zusammengestellt, dass wirklich auch das bei Krebs helfen kann und dass Krebspatienten das als Begleittherapie auch machen können. Das ist wirklich, diese Immunsteigerung ist ganz enorm und wirklich medizinisch nachweisbar hilfreich und heilend.
Also Waldbaden, eine gute Möglichkeit, in jedem Falle was für die Gesundheit zu tun. Waldbaden, also der schlichte Aufenthalt im Wald, der soll medizinisch nachweisbar positive Auswirkungen haben, auch beim Heilungsverlauf bei Krebspatienten. Gartentherapeutin Claudia Vogelsang ist im Studio. Auf welche Untersuchungen stützt sich denn diese These?
Also das sind, habe ich jetzt schon gerade so vorgestellt, das sind diese Japaner. Und es gibt eben das Buch, das die wissenschaftlichen Untersuchungen zusammen trägt, das heißt der Biophilia-Effekt, Heilung aus dem Wald. Und dann gibt es noch eine zweite Ebene, die kommt aus der Forstwirtschaft. Da ging es um die Optimierung forstwirtschaftlicher Erträge.
Inwiefern?
Insofern, als man schon zum Beispiel von Tabakpflanzen weiß, dass die Möglichkeiten haben, sich selbst zu schützen. Und man will ja, dass die Bäume wachsen und schön Masse bringen und gut Geld. So, ne? Also guckt man, wie kann man das unterstützen. Und dann hat man einfach mal geguckt, ob es da wie beim Tabak der Tabak kann, wenn ihn ein Fressfeind annagt, kann er in ganz kurzer Zeit sein Blut quasi, seine Flüssigkeit in den Blättern kann er ändern und dann schmeckt das ganz ekelig.
Mhm. Also das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen dazu, zu dem Stichwort Biophilia, weil ich irgendwie so ein bisschen hängen bleibe an diesem Wort. Warum heißt dieses Buch so? Was bedeutet das?
Ach so, also Biophilia bezieht sich auf den Begriff Biophilie. Der wurde geprägt von dem Sozialbiologen Edward Wilson. Der sagt, das ist die Liebe des Menschen zum Lebendigen. Also es ist genetisch fixiert im Menschen, dass er sich zu anderen Lebewesen hingezogen fühlt. Und also zur Natur, Pflanzen und Bäume sind da alle mit einbezogen. Und wenn der Mensch zu wenig Naturerfahrung hat, dann kriegt er sowas wie ein Gibber, so Mangelsymptome. Wie so ein unterzuckerter Mensch nach Schokolade Sehnsucht kriegt, kriegt halt der naturentfremdete Mensch Sehnsucht nach der Natur. Und
Und jetzt möchte ich nämlich nochmal wissen, weil ich denke, dass vielleicht die Hörerschaft sich aufsplittet, vielleicht in so 2 Bereiche. Die einen sagen, ach ja, Waldbaden hilft gegen Krebs, Hokus Pokus oder vielleicht im Einzelfall ein Zufall. Die anderen finden es vielleicht doch ganz interessant. Wie ist das denn genau gemacht worden? Also wenn es ums Krebs geht, da gehören ja eigentlich MRT und Computertomographie zu Analysemethoden oder ja zumindest ein Labor und das kann man ja nicht mal eben so in den Wald schleppen.
Aber man kann schon eine Kühltasche und ein paar Blutproben irgendwie sicher transportieren. Und da hatten wir ja gerade von gesprochen, dass die dann halt eben das Blut abgenommen haben und dann wirklich geprüft haben, dass die Killerzellen im Immunsystem sich um 50-75% gesteigert haben. Und das ist tatsächlich dann wirklich eine tolle Sache. Und generell ist einfach das Immunsystem eine sehr komplexe Sache. Und das Tolle ist, dass man halt beobachtet hat, dass in gewisser Weise die Bäume nicht nur miteinander kommunizieren, sondern in gewisser Weise auch auf die Menschen reagieren. Und diese Terpene, das sind die Duftstoffe, die atmen wir halt dann auch ein, ne? Und die gehen dann auch so von innen. Also es ist nicht so, dass wir wie jetzt im Wasser nur das Wasser von außen an unserer Haut haben, sondern dadurch, dass wir es einatmen, geht es auch wirklich in den Körper rein.
Also kann man schon sagen, dass die Forscher das wirklich wissenschaftlich erklären können, wie so dieser Einfluss ist aufs Immunsystem und dass man wirklich nachweisen konnte, dass das den Krebspatienten geholfen hat.
Ja.
Das ist also schon auf wissenschaftlichen Füßen.
Ja, das ist so.
Bäume und ihre mythische und medizinische Wirkung auf uns Menschen. Heute unser Thema in der Domradio-Beratung. Wie Bäume selbst miteinander reden, wo es in Deutschland noch fast echte Urwälder gibt, das erfahren Sie in der zweiten Stunde. Der Wald und seine Bäume, die sind dem Menschen offenbar viel näher verwandt, als wir angenommen haben bisher. Bäume reden miteinander, haben wir eben schon gehört, wo es mitten in Deutschland aber auch noch echte Urwälder gibt und wie sie ihren Kindern die Welt der Bäume ganz vergnüglich nahe bringen können. Darüber sprechen wir in dieser Sendestunde und zu Gast ist Landschaftsarchitektin Claudia Vogelsang. Hallo Frau Vogelsang, dass Bäume miteinander reden, das gehörte ja bisher für mich eher so in den Bereich der Fantasie, also der Kinderbücher vielleicht, aber so solche Sachen wie Harry Potter oder Herr der Ringe. Aber glauben Sie wirklich, dass die da Smalltalk bei uns im Stadtwald treiben?
Ich weiß, das klingt exotisch, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Und das ist nicht esoterisch gemeint, sondern es ist wissenschaftliche Forschung. Das hatte ich vorhin schon mal kurz angeschnitten. Es ging eigentlich um Optimierung wirtschaftlicher Erträge. Ja, Bäume können zum Beispiel eben auch von Schadinsekten befallen werden. Und man wollte herausfinden, ob die Bäume zum Beispiel so wie Tabak, der seinen Wasserhaushalt, seine Konzentration da verändern kann, sodass das für die Schadinsekten bitter schmeckt. Und er kann dann auch noch Lockstoffe entwickeln, die die Fressfeinde seiner Fressfeinde heranlocken, ja, ob die Bäume nicht auch irgendwie sowas haben. Und deshalb haben sie sich in den Wald begeben, um geguckt, ob sie da irgendwas finden. Und tatsächlich ist es so, Bäume nutzen Aerosole, also in der Luft schwimmende Duftstoffe, um benachbarte Bäume vor Schädlingsbefall zu bewahren. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo einer von Borkenkäfern befallen wird, das Wurzelnetzwerk, die Kommunikation dauert zu lange, ja. Dann muss man das eben über diese Duftstoffe machen. Und die scheinen die Bäume wirklich vollflächig, also über die gesamte Rinde abzugeben.
Also es fällt mir wirklich ein bisschen schwer zu glauben, dass da ja wirklich seriöse Forschung dahinter steckt.
Das kann ich verstehen, weil also ist der ganze Entwicklungsprozess eines Baumes ist ja auch sehr langsam. Ne? Also bei Menschen liegt der Generationenabstand bei circa 30 Jahren, bei vielen Bäumen sind es mehrere 100 Jahre. Und da ist es schwer vorstellbar, dass Bäume so zeitnah auf Bedrohungen reagieren können, dass sie eine echte Chance haben, wie so dynamische Tiere wie Käfer, die in einem Jahr ein ganzes Geschwader an Nachkommen loslassen können, dass sie da irgendwie reagieren können. Aber genetische Anpassung ist einfach zu langsam. Also brauchen sie ein anderes Reaktions- und Kommunikationssystem. Und man muss allerdings auch sagen, dass diese Zusammensetzung dieser Duftcocktails und die Entschlüsselung der damit verbundenen, ich sage jetzt mal Sprache, die steht erst am Anfang der Forschung.
Aber können erfahrene Förster denn auch diese Duftstoffe riechen oder bemerken, wenn es dem Baum schlecht geht?
Also sie können erkennen, wenn es dem Baum schlecht geht, aber sie können es nicht riechen.
Sie sehen das dann an der Rinde oder solchen Dingen?
Ja, das geübte Auge kann das sehen an der Laubbildung, an der Häufigkeit von sogenannten Mastjahren, also wenn die Bäume Samen produzieren oder wo und wie Befall von Moos und Pilzen da ist. Da lässt sich einiges dran ablesen. Und kann man tatsächlich ganz gut
also ich meine,
aus der Erfahrung heraus, ne? Also da ist auch die Empirie schon lange.
Merken die Tiere also dann auch, okay, den Baum befalle ich jetzt nicht?
Es gibt tolle Tricks. Also zum Beispiel, wenn jetzt so ein Käfer sich in die Rinde eines Baumes bohrt und der ist sonst vital und stark, dann kann der schnell genug ein Harzstöpsel dahinter setzen, so also Harz ins Bohrloch fließen lassen, dann erstickt der Käfer und seine potenzielle Brut gleich mit.
Kann man denn jetzt sagen, wie weit sozusagen diese Warnung mit Duftstoffen von Bäumen geht? Hat man das auch erforscht?
Ja, das kann bis zu 60 Meter, also je nach Luftfeuchtigkeit und Wind und Wetterlage kann das bis zu 60 Meter gehen, diese Warninfo.
Also es klingt nach sehr weit. Also da haben die Bäume ja ziemlich viele Tricks auf Lager, scheint mir.
Mhm. Und was ich total spannend finde, man hat jetzt rausgefunden, Bäume kommunizieren auch noch auf andere Art mit den Wurzeln, nämlich mit für uns nicht hörbaren Knacklauten. Und
Also quasi wie die Wale und Delfine.
Ja, also es scheint, dass die Riesen unter den Landlebewesen und die Riesen in der Wasserwelt tatsächlich da was gemeinsam haben. Also da ist noch nichts dekodiert, ne? Also was die Bäume dann da so chatten oder so. Aber die Idee finde ich total faszinierend.
Also Bäume reden, also reden nicht, aber sie kommunizieren in irgendeiner Form miteinander. Wissenschaftler arbeiten daran, das rauszufinden, worum es dabei geht oder was da mitgeteilt wird. Die Domradio-Beratung heute rund um Wald und Bäume. Claudia Vogelsang ist zu Gast und Sie haben uns heute ja ganz erstaunliche Dinge schon erzählt über Bäume und über Wälder. Sie sind Landschaftsarchitektin und Gartentherapeutin. Ja, woher kommt dieses ganze forstwirtschaftliche Wissen?
Ja, man muss nicht immer alles wissen, aber es hilft zu wissen, wo es steht. Dieses gilt auch im Fall zu diesen Themen zum Wald. Ich habe ganz viel recherchiert aus den Büchern von dem Förster Peter Wohlleben. Der hat seit Jahrzehnten eigene Erfahrung und hat die abgeglichen mit neuesten Forschungsergebnissen zum Thema. Und im Moment ist eines seiner Bücher auf der Bestsellerliste, das heißt Das geheime Leben der Bäume.
Ja, und da geht es genau darum, dass Bäume kommunizieren. Ne?
Genau, was sie fühlen, wie sie kommunizieren, die Entdeckung einer verborgenen Welt. Und er sagt halt, Bäume haben eine ganz andere Qualität an Existenz. Ja, also die reden nicht nur miteinander, sie umsorgen auch liebevoll ihren Nachwuchs, pflegen alte und kranke Nachbarn und haben auf ihre Art Empfindungen, Gefühle und ein Gedächtnis und sind daher dem Menschen viel näher, als wir das gedacht haben.
Das macht neugierig. Auf der anderen Seite ist da auch wieder so ein bisschen doch dieser Touch, das klingt oder wirkt so ein bisschen esoterisch, also so diese Geschichte zu sagen, Empfindungen, Gefühle und Gedächtnis ist was eigentlich dem Mensch eigen ist. Ne? So.
Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal ein Stacheldraht vorstellen, ne? Ein Stacheldraht, der ganz nah an einem jungen Baum steht, der Baum wird älter, der hat einen dicken Wachstum und irgendwann ritzt die Spitze von dem Stacheldraht die Rinde auf, verletzt die und das machen Bäume bei jeder Verletzung, die versuchen das zu umwallen, ja. Das heißt, die müssen da was spüren, damit sie darauf reagieren können. Nur kein Baum kann jetzt seine Rinde über den ganzen langen Zaun umwallen. Ja? Also das ist schon ein Dauerreiz, vielleicht auch ein Dauerstress für den Baum. Und das ist dann wirklich nicht mehr angenehm. Ne? So. Und was aber wirklich spezifisch Wohlleben ist, dass er halt tatsächlich diese Eigenschaften, menschlichen Eigenschaften, diese Begriffe verwendet für den Baum. Dass er zum Beispiel sagt, es gibt gewisse Sozialstrukturen und es gibt unter den Baumarten Nestflüchter und Nesthocker.
Hört sich seltsam an, weil es ist ja eigentlich was, ein Baum ist statisch, der kann ja nicht weg.
Ja, aber das passt schon, wenn man sich überlegt, dass der Wurzelbereich eines Baumes als Nest angesehen werden kann. Und Samen, die sich innerhalb des Wurzeltellers dieses Baums niederlassen, kann man also durchaus als Nesthocker bezeichnen. Insbesondere dann, wenn man weiß, dass der Mutterbaum seine Sämlinge über das eigene Wurzelgeflecht ernährt. So ein kleiner Baum, also der entscheidende Faktor, ob ein Baum groß wird oder nicht, ist der Zugang zum Licht. Ja? Und ein kleiner Baum, selbst wenn er einen guten Samen hat, der hat nicht die Reserven von einem größeren Baum, dass er eben mal seine Zweige da reinholen kann. Also, wenn der Mutterbaum seinen Nachwuchs am Leben halten möchte, bis er selbst geht, muss er den am Leben halten, indem er mit seinen eigenen Wurzeln die Würzelchen von seinem Nachwuchs berührt und diese Nährstoffe auf die Art weitergibt. Ja?
Und Ja, und wie ist das bei dem Nest?
Und die Nestflüchte, das sind dann so Bäume wie Ahorne oder Birken, die ganz, ganz leichte Samen haben, die dann Flügelchen haben und ganz schnell weit fliegen und sich auf die Art verbreiten können.
Ja, stimmt eigentlich. Also natürlich können die raus ins Leben sozusagen. Also Wohllebensbuch, das geheime Leben der Bäume ist, ja, wir haben es eben schon gesagt, auf der Bestsellerliste, also sehr bekannt. Ist aber auch nicht das Einzige, nee, was sich damit beschäftigt.
Ja, und ich finde das andere Buch ehrlich gesagt besser. Das heißt Bäume verstehen, ist im Pala Verlag erschienen. Und es vermittelt dem interessierten Laien viel mehr Möglichkeiten, diese tollen Erkenntnisse in seine Lebenswelt als ganz normaler Gartenbesitzer umzusetzen. Und was ich auch schön finde, ist, dass es eben in diesen zwischen den Kapiteln immer wieder kurze Steckbriefe gibt zu den wichtigsten geheimischen Gehölzen und auch ein Kapitel, der Baum bei uns zu Hause, wo dann eben all diese Erkenntnisse heruntergebrochen werden auf das, was im normalen Hausgarten sinnvoll umgesetzt werden kann. Aber also wirklich, was ich halt an Wohllebensbüchern besonders interessant finde, ist eben die These, dass der Wald mehr ist als nur nachwachsender Rohstoff, sondern ein hochentwickeltes Gemeinwesen und dass sein fragiles Ökosystem durch das aktuelle Forstmanagement wirklich ernsthaft gefährdet ist. Und er sieht das sehr, sehr ernst und hat ein Buch geschrieben, Der Wald, ein Nachruf, wie der Wald funktioniert und warum wir ihn brauchen und wie wir ihn retten können.
Also er macht sich auch Sorgen um den Wald, natürlich auch als Förster. Totgesagte Lebenlinge heißt es. Und das scheint auch für die Bäume und Wälder in Deutschland zu gelten. Denn auch bei uns mitten in Deutschland gibt es Nischen, in denen echte Urwälder überlebt haben. Ja, Claudia Vogelsang ist zu Gast hier im Domradio. Wo ist denn hier von Köln aus der nächste Urwald?
Ja, das ist einer, der ist sozusagen noch ein bisschen in der Mache, der Eifel, der Naturpark Eifel. Ansonsten gibt es hier im näheren Umfeld von Köln natürlich nicht so viel, weil da auch Bergtagebau und Industrie schon ganz, ganz früh viel weggenommen haben. Was ich aber schön finde, ist, dass in diesem Buch Urwälder, Deutschlands archaische Welten tatsächlich auch eine Landkarte ist, sodass man gucken kann, wo ist denn von mir aus eben tatsächlich noch so ein Urwald? Oder wenn ich Ferien plane und sagen wir mal, ich gehe gerne nach Norden, wo gibt es denn in Brandenburg oder noch weiter oben an der Ostsee oder ganz im Süden zur österreichischen Grenze? Wo gibt es denn da Urwälder?
Also da werden in diesem Buch von Georg Sperber gut 40 solche Urwälder vorgestellt, aber wie viel gibt es denn so insgesamt?
Insgesamt, ja, sind hier 41 gelistet.
Ja, aber es gibt insgesamt noch viel mehr übers Land verteilt, oder?
Übers Land verteilt gibt es tatsächlich über 600 Naturwaldreservate. Ja, und das sind Plätze, wo dann zum Teil auch versucht wird, dem Wald die Möglichkeit zu geben, wieder ein richtiger Urwald zu werden. Und das finde ich auch toll, weil wir dann nämlich Zeuge sein können, wie sich das so langsam entwickelt, ne? So wie dann die ersten Bäume umknicken und sie dürfen dann liegen bleiben und was sich dann daraus entwickeln kann. In diesen ganz alten Urwäldern sieht man oft so der Boden, dass der so ein bisschen hubbelig ist. Weil tatsächlich das dann die allerletzten Reste von irgendwelchen Baumstämmen sind, die dann schon wieder überwachsen worden sind.
Also es ist ja so, dass vorne drauf schon auch ein sehr schönes Bild ist und insgesamt auch sehr schöne Fotos da zu finden sind in diesem Buch. Eigentlich denkt man ja, es ist ja irgendwann langweilig, das Motivbaum, aber das ist es ganz und gar nicht.
Das ist unglaublich vielgestaltig. Und was ich halt auch schön finde, einer dieser Urwälder, der Urwald Saberburg, ist wirklich auch schon teilweise als Kinofilmkulisse immer wieder verwendet worden.
In welcher Region Deutschlands befindet er sich?
Das ist in Nordhessen. Und da gibt es nur für diesen Urwald ein eigenes Buch. Das heißt Naturerlebnis Nordhessen, der Urwald Saberburg. Und da sind auch ganz viele Aspekte mit drin, auf welche Art und Weise man da Zugang dazu haben kann. Also zum Beispiel
jede Menge
verrückte
Pilze, Moose,
Wölfe, gibt es Käfer, dann gibt es Aktionen mit Kindern, dann gibt es einen Künstler, der nichts anderes macht, als diese wunderbaren Bäume zu malen. Also das ist ganz, ganz breit aufgestellt.
Der Wald ist auch immer ein schönes Fotomotiv für Familienfotos zum Beispiel. Ne?
Ja.
Also es ist wohl so, wie wir es ja in der ersten Sendestunde auch angesprochen haben, Bäume und Wälder, die haben einfach auch eine magische Anziehungskraft für uns Menschen, nicht nur für die Kinder. Ne?
Ja, und da gibt es sozusagen so eine Art Brüder Grimm für alte Bäume. Das sind Stefan und Uwe Kühn, die seit 1985 Fotografien und Informationen zu alten Bäumen sammeln. Und irgendwann haben sie ihre Fotoarchive und Informationen zusammengelegt und haben das Deutsche Baumarchiv gegründet. Und auch dazu haben sie zwei Bücher rausgegeben. Deutschlands alte Bäume, sagenhafte Baumgestalten zwischen Küste und Alpen. Und das sind einfach traumhaft schöne Fotos von diesen Bäumen. Und da sieht man eben auch was teilweise, was die Leute alles tun, um diese alten Bäume zu erhalten. Und
also das sind Bäume, die ja Geschichte erzählen
können.
Genau,
Einzelbäume, die Geschichten erzählen und einfach teilweise durch ihren Wuchs unglaublich beeindruckend sind. Und auch da ist es so, dass hinten eine Karte ist mit sehr interessant themengegliederten nochmal Auflistung, was wo zu finden ist. Und da ist sehr viel mehr noch. Also da sind es 198 verschiedene Bäume, die sie da aufgelistet haben, wo man wirklich gucken kann und dann auf die Suche gehen kann nach einem einzelnen Baum.
Und da liegt noch ein drittes, nämlich unsere 500 ältesten Bäume. Und da ist auch so ein Lesezeichen drin.
Ja.
Aus besonderen Gründen.
Ja, die Linde in Wiesenbach. Das ist wirklich für mich ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, weil es ein Kinderfoto gibt von mir und meinen Geschwistern, das mein Vater gemacht hat. Und wir alle fünf haben versucht, diesen Baum zu umarmen, was uns nicht ganz gelungen ist. Aber das Besondere ist eben, mein Vater ist sehr früh gestorben und ich habe diesen Baum immer wieder gesucht und nie gefunden. Und in diesem Buch ist er drin.
Und das war dann die Überraschung beim zufälligen Durchblättern.
Genau. Und da habe ich beschlossen, sobald ich wieder das nächste Mal Richtung Heimat gehe, werde ich losziehen und genau diesen Baum besuchen.
Also das ist also dann genau dieser Baum, der da vorhanden ist. Und vielleicht ja bei 500 Bäumen ist ja auch Ihr persönlicher Baum dabei. Wenn der ein oder andere Hörer auch noch einen bestimmten Baum sucht, wird er möglicherweise da fündig. Diese Bücher, ja, unsere 500 ältesten Bäume, das ist auch aus dem BLV-Verlag. Waldspaziergänge, die sind ja schön, also Bäume ziehen Erwachsene an, aber eben Waldspaziergänge mit Kindern sind auch eine tolle Sache, weil es gibt natürlich in allen Jahreszeiten verschiedene Dinge zu entdecken. Also der Herbst ist sehr reich, aber auch das Frühjahr. Und wenn Kinder mich fragen, welcher Baum das ist, dann muss ich sagen, dann bin ich leider doch relativ schnell aufgeschmissen. Also so die wichtigsten fünf kenne ich noch, aber dann hört es auch auf, die sehen alle ähnlich aus. Und vor allen Dingen, wenn es gerade nicht Frühling ist und ich keine Blätter sehe, dann nur anhand von Rinde und Baumwuchs das zu entdecken, das ist schwierig.
Da sind Sie ganz bestimmt nicht die Einzige. Und es gibt inzwischen ganz tolle und wirklich, wirklich im Hosentaschenformat eines, was ich total schön finde, aus der Serie Scout. Natur, Bäume und Sträucher. Da ist noch so ein kleiner Schlüsselanhänger mit einem richtigen Kompass dran. Und wie so ein kleines Notizblöckchen, Informationen zu einzelnen Bäumen, da ist dann der botanische Name, die Größe, die Dicke und wie alt sie werden können, wo man sie findet, wie sie aussehen und immer noch ein kleiner Aspekt, wusstest du schon, ja? Und dann steht dann zum Beispiel bei Esskastanie, wusstest du schon, Esskastanien laufen spitz zu und sind essbar und im Winter werden sie oft auf Weihnachtsmärkten als geröstete Maroni angeboten. Genau, das wissen wir ja. Aber manches andere weiß man vielleicht nicht, zum Beispiel, wenn das dass es auch giftige Bäume gibt, ne? Beim Ilex zum Beispiel, dass die zwar giftig für den Menschen sind, wieder die roten kleinen Früchte, aber die Vögel sie gerne fressen und damit gut zurechtkommen. Und wer ein bisschen mehr Zeit hat oder eine ein bisschen größere Hosentasche oder Rucksack, ein schmales Büchlein Bäume und Sträucher entdecken und erforschen.
Auch für Kinder geeignet, wie es vom Cover her aussieht?
Ja, absolut. Das ist eine ganze Serie, Naturführer für Kinder aus dem Ulmer Verlag. Da gibt es auch was über Käfer und über Tiere in der Stadt. Und dieses hier ist Bäume und Sträucher entdecken und erforschen. Und das ist sehr prägnant und sehr lesefreundlich für Kinder. Auch immer genau eine Seite wird ein Baum vorgestellt, wie jetzt hier die Buche. Und dann ist da noch dieser kleine Fuchs, der dann zum Beispiel erzählt, dass man junge Buchenblätter durchaus essen kann, aufs Butterbrot legen. Und ja, lauter so kleine Tricks. Und
das ist dann eher so, denke ich, für Grundschule auch noch geeignet, ja, oder für Eltern, die mit Vorschulkindern so zusammen sind. Gibt es denn auch was für die noch etwas älteren Kinder, die auch schon ein bisschen mehr wissen wollen, die auch schon so richtig Ahnung haben?
Ja, aus der Serie Lesen, Staunen, Wissen vom Gerstenberg Verlag, Wald, Leben unterm Blätterdach. Da ist dann schon ein bisschen mehr fundiertes Wissen und mehr Text und trotzdem aber auch ganz viele Fotos und Kurzinformationen und eigene Infokästen. Und was mir da eben gefällt, also da ist der Kontext aufgemacht von Geschichte des Waldes, Lebensraum Wald, alles was im Wald wächst, bis zu, wie werde ich denn Förster? Oder wie werde ich denn Jäger als Beruf? Und was für Tiere sind da? Und die verschiedenen Kriechtiere, Säugetiere, Krabbeltiere dann genau vorgestellt. Das ist auch ein sehr schönes Buch, finde ich. Und es hat so ein bisschen, vom Cover her so einen Retro-Look. Also, ja, ich finde es schön. Mal gucken.
Das waren jetzt so ein paar Tipps für Kinder. Wir haben gleich ein bisschen Zeit zu gucken. Sie haben nämlich da noch was Tolles liegen. Ja. Auch ein Buch, ein sehr dickes mit einem ganz tollen Einband, was sich dahinter verbirgt. Ich versuch's mal zu beschreiben. Es ist außen dunkelgrün, dann in Richtung Mitte etwas heller grün und dann sieht es fast aus wie ein roter Reißverschluss und in der Mitte, als ob da so ein bisschen was grau rausguckt. Das sind Flecken drauf, Punkte drauf. Es ist ein unheimlich starkes Bild von Baumrinde. Rinde, die Wunderwelt der Bäume entdecken und das durch die Linse. Das hat der Autor dieses Buches gemacht und Claudia Vogelsang hat sich damit beschäftigt. Was genau hat dieser Buchautor oder Fotograf gemacht?
Das ist ein Landschaftsarchitekt und der ist durch 25 Länder gereist und hat nichts anderes fotografiert als die Rinde von Bambus und Bäumen. Und das Ergebnis ist also für mich zum Weinen schön. Also dieses tolle Buch, also ganz ehrlich, da sind auch 39,90 für mich irgendwie geschenkt. Für mich ist das das hohe Lied der Bäume, weil das zeigt einfach die... wie wahnsinnig vielfältig diese Schöpfung ist und wie wunderschön und wie ganz und gar verschieden. Da sind alle Farben, alle Formen.
Man muss dazu sagen, der hat also nicht nur in Deutschland die Bilder gemacht.
Nein, wirklich. Also wie gesagt, 25 Länder hat er bereist. Und das, also es passt auch das Titelbild, was Sie gerade beschrieben haben. Das ist das Rindenbild von einem Baum, der heißt der Baum der Reisenden. Und diese Art gibt es nur auf der Insel Madagaskar. Aber es gibt auch... Wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur Birken nimmt, ne? So, wir kennen diese weißen Birken, aber es gibt wunderschöne, zum Beispiel die chinesische Birke, die ganz andere Farbkombination hat. Diese kleinen Querstrichlein, die wir von den normalen Birken schon kennen, die gibt es ja auch. Aber dann ist da alle Arten von Rosttönen, tief Weinrot und lichtes Himmelblau und dazwischen ganz tiefes Pflaumen. Dunkelbraun. Also es ist einfach toll. Es ist unfassbar schön, diese ganze Vielgestaltigkeit. Und manchmal kann man in diesen Rindenbildern ein Gesicht erkennen. Manchmal ist es ein Ineinanderfließen.
Also man muss sagen, viele sind einfach vergrößert oder es sind Makroaufnahmen, ja, wo man sagt, da sieht man einfach mal so diese Struktur der Rinde, wie sie auch teilweise abplatzt oder aufplatzt,
ja,
und einfach spannend so zum Anschauen. Ist das auch für Sie als Landschaftsarchitektin einfach auch Entspannung, sich diese Baumrindenbilder anzuschauen?
Das ist ja
auch, ja, hat was von Muster anschauen ja auch manchmal.
Ja, aber also ich bin auch ein Farbmensch und ich bade in diesem Buch. Das ist unglaublich schön und ich fand es vollkommen folgerichtig, dass ich dieses Buch neulich auch bei einer großen Kette für Künstlerbedarf entdeckt habe in der Buchabteilung, weil es wahnsinnig inspirierend war. Man bekommt sofort Lust, daraus irgendwie selber was zu machen. Ja, das ist so schön, dass man das in irgendeiner Weise anfassen und selber kreativ werden möchte damit.
Das ist aber auch was, womit man sich auf dem Sofa gemütlich einigeln kann, wenn es draußen so ist, dass man nicht in den Wald rein möchte. Aber da gibt es noch was anderes, was einen eher motiviert, rauszugehen. Ne?
Ja, ein sehr schönes, kleines, handliches Buch mit dem Aufforderungstitel Einfach raus von Beate und Olaf Hoffmann aus dem Patmos Verlag. Und die haben festgestellt, was ich ja als in meiner Aufgabe als Gartentherapeutin eben auch festgestellt habe, es gibt eine multiple Entfremdung des heutigen Menschen in Bezug auf Natur und in Bezug auf Zeit und alles Mögliche. Und die haben dann so 7 Aspekte, letztendlich hätte man, leider ist es da noch nicht draußen gewesen, so für die 7 Fastenwochen hätte man da sich immer ein Thema rausnehmen können.
Vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht nächstes Jahr. Und dann wird das so ein bisschen vertieft beleuchtet und dann gibt es zum Abschluss ein sogenanntes Coaching to go, wo dann ganz einfache Übungen oder Aspekte, Themen, Anregungen stehen, wie man über das Medium Natur sich da wieder zu sich selber finden kann oder sich beruhigen kann oder auftanken kann.
Und das es gibt auch so ein paar schön. Prominente, die zu Wort kommen. Ist das auch so, dass die dann ihre persönlichen Tipps da geben?
Ja, ja. Also es ist auch eine Zusammenstellung von vielen Untersuchungen und von prominenten Vertretern, wie Gerald Hüther zum Beispiel, die eben auch sich sehr darum sorgen, dass der Mensch sich der Natur zu sehr entfremdet. Also es ist in jeder, also es ist hochkonzentriert an Informationen, auch ein sehr spannendes Buch. Und wenn wir dann nochmal bei diesem Heilaspekt sind, hätte ich noch ein letztes. Die Heilkraft der Bäume, Rezepte, Rituale für Geist und Körper aus dem BLV-Verlag. Auch wunderschöne Bücher, aber eben auch ganz pragmatische Tipps. Ne? So. Und ja, zum Beispiel Kirsche, Mythen und Geschichten, heilkräftige Anwendungen, was man alles tun kann. Oder die Kornelkirsche, mit der man ein schmerzlinderndes Bad machen kann.
Also Beispiel. Nicht unbedingt nur das reine Praxisbuch, sondern was viele Hintergrundinfos liefert für die, die Dinge über Bäume wissen möchten. Mhm. So, und wer jetzt rausschaut und nicht unbedingt gerade so einen starken Regen hat, hier in Köln geht's eigentlich, dann solltet ihr doch vielleicht einfach mal gucken, wann ist die nächste Nische? Ab, raus in den Wald oder wenn es einfach nur der Baum im Garten ist, vielleicht betrachten sie den ja heute ein bisschen anders. Über alte Mythen zu Bäumen, zu neuen Forschungen als Medizin, Schrank- und Abenteuerspielplatz und ja über die Liebe des Menschen zu Baum und Wald haben wir heute gesprochen. Und im Studio war Landschaftsarchitektin und Gartentherapeutin Claudia Vogelsang. Dankeschön.
Es war mir ein Vergnügen.
Und Dagmar Peters sagt Tschüss am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.